Seminarleiterin, Unternehmerin, Speakerin und über 1000 erfolgreiche Projekte. Das ist Frau Dr. Manuela Kramp, die Frau Doktor vom Bau. Und hier ist der Create Your Life Podcast. Löse deine Lebensbaustellen. Stein für Stein. Nicht reden, sondern machen. Erfolgreich, bodenständig und authentisch. Bau dir deine Zukunft. Create your life.
Hallo ihr Lieben, heute sende ich mal vom 1. Mai. 1. Mai Feiertag, Tag der Arbeit, so heißt das. Und ihr werdet es nicht glauben, ich wurde heute sogar gefragt, früher war doch alles besser, oder? Oder war nur anders? So, und hier ist wieder eure Frau Doktor vom Bau, Architektin, Bauleiterin und Sachverständige. Und auch heute, am 1. Mai, ja, wollen wir mal zurückschauen. Wie ist denn der 1. Mai entstanden? Tag der Arbeit. Na, und wenn du mal im Internet guckst, da steht vom Generalstreik zum gesetzlichen Feiertag. Und es ist entstanden, ihr werdet es kaum glauben, 1886 in Amerika. Denn damals waren Chicago eine Stadt, wo viele Arbeitsplätze entstanden sind durch die Autoindustrie, durch viele andere Metallindustrien. Und dort wurde aufgerufen zum Generalstreik. Denn teilweise haben die Menschen dort 12 Stunden pro Tag gearbeitet. Und das 6-Tage-Woche. Und man hatte sich überlegt, das muss sich verändern. Und im Grunde genommen wurde dann am 1. Mai 1886 haben die Arbeiter in Chicago zu einem Generalstreik aufgerufen, um einen 8-Stunden-Tag zu erreichen. Einen 8-Stunden-Tag. Und wenn du überlegst, wie lange wir diese 8 Stunden arbeiten, ja, ist schon enorm. Und ihr kennt die Diskussion, die in den letzten Monaten, Jahren entstanden sind, ne? Weniger arbeiten bei gleichem Lohnausgleich. Und da wird immer diskutiert, im Fernsehen, überall in den Medien, wie soll das gehen, wer soll das zahlen? Und um diese 8 Stunden durchzubringen, wurde damals demonstriert. Es gab gewaltsame Konfrontationen mit der Polizei. Und 3 Jahre später erklärte der Internationale Sozialistenkongress in Mai den 1. Maitag zum allgemeinen Kampftag der Arbeiterbewegung. Und in Deutschland wird dieser Tag seit 1919 gefeiert. Es wurde beschlossen in der Weimarer Nationalversammlung, diesen 1. Mai als Tag der Arbeit oder als Arbeitertag auszurufen und einen Feiertag davon zu machen, um einfach diese Bewegung zu ehren oder diese Bewegung zu unterstützen. So, und ihr wisst selber, die ganze Entwicklung, wie sich das mit dem 1. Mai-Feiertag wird unterschiedlich gefeiert. Zum Beispiel in Bayern wird der sogenannte Maibaum aufgestellt. Na, wir haben hier in Lemgo zum Beispiel, Lemgo macht ein Fass auf, das heißt, alle Gaststätten, alle Restaurants eröffnen ihre Tore, ja, und schenken Getränke und Essen aus, die Stadt ist voll. Das ist so mit der erste Tag, wo ja alle Menschen rausgehen, das Wetter genießen, heute natürlich bei 26, 27 Grad. So, und ich war auch eben mal unterwegs zu schauen, was ist so los in der Stadt, und ich kann euch sagen, ja, die Hütte ist voll und genauso soll es sein. Und in vielen Städten, gerade in den großen Städten, wird auch demonstriert für mehr Gerechtigkeit, für mehr Lohnausgleich, für mehr Freizeit und ja, gerade auch was das Thema gleiche Bezahlung für die Geschlechter angeht. Diese Themen werden am 1. Mai alle nach draußen getragen und es wird in den Ländern unterschiedlich damit umgegangen. Und wenn man überlegt, dass man früher eine 12-Stunden-Woche hat, also von 8 bis 18 Uhr und dann noch 2 Stunden drauf, da bist du bei 20 Uhr. Heute haben wir ja 7,5 oder 8 Stunden am Tag. Und jetzt ist die Frage, war früher alles besser oder anders? Früher wurde viel stärker handwerklich gearbeitet. Heute sind wir viel stärker im Bereich der Verwaltung. Wir arbeiten digital. Und die Berufe, die wirklich noch handwerklich unterwegs sind, das natürlich gerade bei uns auch im Bauwesen. Und man merkt schon, dass wenn die Menschen 45 Jahre 8 Stunden pro Tag oder mehr arbeiten, dass sie dann am Ende, kurz vorm Ende ihrer Arbeitszeit, ja, was üblicherweise 65 war, erhöht wurde auf 67, dass diese Menschen, die körperlich gearbeitet haben, ja, dann einfach durch sind, körperlich kaputt. Und deswegen müsste man auch wirklich überlegen, zu unterscheiden, in welchem Beruf macht es wirklich Sinn, 45 Tage oder 45 Jahre zu arbeiten und in welchem nicht. Und hier ist einfach die Frage auch zum Thema Zukunftssicherung der Generationen. Na, schaffen wir das zu verbinden? Weil ein großes Thema zu diesem 1. Mai ist unter anderem auch die Care-Arbeit. So, vor 3 Jahren habe ich gedacht, damit meinen die den Reinigungsdienst im Treppenhaus eines Miethauses in Baden-Württemberg, weil da wird auch immer über die Care-Woche gesprochen. Nein, mit Care-Arbeit ist was ganz anderes gemeint. Und zwar die Sorgearbeit, die Tätigkeit des Sorgens und sich Kümmerns, und zwar in der Familie. Na, ob es um kleine Kinder geht, ob es um kranke Verwandte geht oder ob es um die Alten geht. Na, ich selber habe auch die Situation gehabt, dass ich mit einem kleinen Kind alleine da war, eine Zeit lang alleinerziehend war, um dann zu gucken, wie bekomme ich das organisiert. Und jetzt ist die Care-Arbeit für mich, sich darum kümmern, wie geht es meinem Vater? Wird er versorgt? Wer kümmert sich darum? Und in dem Fall haben wir uns Hilfe von außen geholt, weil wir eben auch alle noch arbeiten. Ne? Weil keiner sagen kann, so, ich arbeite jetzt nur noch halbtags, kümmere mich dann um meinen Vater, weil eigentlich ist es ein 24-Stunden-Job. Und da wird natürlich gerade in der jungen Generation diskutiert, dass diese Care-Arbeit durch den Staat zu zahlen ist. Und ich frage mich immer, schafft unser Staat das? Kann unser Staat das leisten? Wie gehen wir in Zukunft damit um? Wir wissen, dass wir immer älter werden, dass wir immer mehr, ja, vielleicht auch alte, pflegebedürftige Menschen haben, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Und ganz zu schweigen davon, was diese ganze Betreuung auch kostet. Wer erhält denn so viel Rente, dass er sich eine Betreuung im Alter zu Hause auch leisten kann? Ja, die wenigsten. Na, und daher ist es ein Wandel auch in der Geschlechterordnung, wo auch darüber diskutiert wird, wer macht die Hausarbeit, wer macht die Sorge und Fürsorge, wie wird das neu verteilt. Und ganz interessant, wir waren eben in der Stadt und haben ja ein junges Pärchen getroffen. Er ist Rettungssanitäter, macht gerade die Ausbildung zum Helikoptersanitäter und hat dann auch gefragt, ja, was macht ihr denn so? Ja, ich habe gesagt, ich bin Architektin und Sachverständige, Bauleiterin, habe so ein bisschen erzählt, welche Projekte ich gearbeitet habe. So, und dann wurde mein Mann gefragt, was machst du denn? Ja, ich bin im Büro für die Buchhaltung zuständig, mache das Sekretariat und kümmere mich um die anderen Dinge. So, und dann sagt er, komisch, das ist ja bei euch ganz umgedreht. Ne? Und der eine sagte dann auch, ja, das ist ja heute noch schwierig. Und da war ich doch sehr erstaunt, dass wir einerseits das über das Thema Care-Arbeit und Sorgearbeit sprechen, dann darüber sprechen, dass man sich in der Familie einfach die Arbeit auch teilt, ob Männlein oder Weiblein. Aber ich habe dann auch festgestellt, das ist noch gar nicht der Fall. Und wie bist du aufgestellt zu Hause? Teilst du dir die Arbeit mit deinem Partner oder bleibt an einem die Arbeit hängen und der andere geht mehr oder weniger arbeiten? Wie habt ihr das bei euch aufgeteilt? Und wir sind dann auf dem Rückweg an einem Spielplatz vorbei Und ich muss sagen, mir sind die vielen Männer dort aufgefallen. Es waren fast mehr Männer auf dem Spielplatz mit den Kindern unterwegs als Frauen. Also hat sich in dieser Generation doch schon einiges getan. Wie viel, kann ich momentan nicht einschätzen. Da brauche ich euch da draußen. Schickt mir mal eure Meinung zu dem Thema Care-Arbeit, zu dem Thema, wer sorgt sich um was. Und für mich war es vor 20 Jahren sehr schwierig, als ich alleinerziehend war, selbstständige Architektin, wie ich das mit der Versorgung meines Sohnes so regeln sollte. Na, ich konnte die Entscheidung treffen, entweder A, die Selbstständigkeit als Architektin zugunsten meines Sohnes aufgeben und mir einen Job suchen in der Verwaltung, in einem Architekturbüro, dass ich eben nur halbtags arbeite. Oder ich hatte die Möglichkeit, Lösung B, dass es mir ermöglicht, meinen Sohn eben in die U3 zu geben. Das war damals vor 20 Jahren ja nicht so einfach, weil es kaum Plätze gab, und mich nach der Arbeit selbst um ihn zu kümmern und dann meine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten und dann meine Projekte eben ja in der Zeit der Betreuung und nachts weiterzuarbeiten. Oder C, als alleinerziehende Mutter eventuell Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen und je nachdem, wie das Betreuungsangebot ist, einen Aushilfs- oder Halbtagsjob anzunehmen. Das waren die drei Möglichkeiten, die ich hatte. So, und ich hatte mich dann für die Lösung B entschieden. Das heißt, mein Sohn wurde morgens in die U3, habe ich ihn gebracht, um dann direkt vom Kindergarten weiter zur Baustelle zu fahren, wieder ins Büro, immer die Uhr auch im Nacken, dass ich gerade wieder rechtzeitig zur Abholung vor Ort bin, dass ich ihn dann mitnehme und dass ich dann so schnell in meinem Kopf runterfahre, von der Arbeit umswitche, Familie, Sohn, dass wir dann die Zeit nachmittags eben gemeinsam genießen können. Das Telefon auch mal nicht zu beachten und einfach das zu lösen. Und wenn du mich jetzt fragst, ob das immer einfach war, nein. Aber da Hilfe vom Staat zu erwarten, da wäre ich damals gar nicht auf die Idee gekommen. Heute sind die Anforderungen anders, weil heute wird der Staat da in die Verantwortung genommen und die Diskussionen laufen, wie in Zukunft diese Care- oder Sorgarbeit in den Familien geklärt oder auch aufgeklärt werden kann. Wer kümmert sich darum? Und ich frage mich, ja, war früher alles besser? Früher gab es mehrere Großfamilien. Früher wohnte man eher am Ort, dass auch die Eltern und die Großeltern mit in die Betreuung der Kinder einsteigen konnten, so wie auch die Kinder dann später die Betreuung der Eltern übernehmen. Ja, heute ist aber schon alleine oft eine räumliche Trennung ein Problem. Viele junge Familien, die auch in ihrem Beruf vorankommen wollen, wohnen weit ab von zu Hause, um da einfach die Chancen des Jobs zu nutzen. Ja, und da frage ich mich, wie sieht das bei dir aus? Erwartest du da Hilfe vom Staat? Oder musst du wirklich mal zu Hause gucken, wie kriege ich das geregelt mit meinem Partner? Denn oft, wenn ich von jungen Leuten gefragt werde, Mensch, wie hast du das denn damals gemacht? Und ja, sage ich, das war nicht immer einfach. Und teilweise gab es auch Tage, wo es mich als Frau gar nicht mehr gab, weil ich einfach versucht habe, alles unter einem Hut zu bekommen. So, aber wenn ich mich heute frage, ob junge Familien diese 100%ige Unterstützung vom Staat bekommen, tut das den Familien gut oder was passiert, wenn eine Trennung ansteht und ein Partner sich vielleicht mit einer neuen Partnerin wieder zusammentut? Ist das nicht doch Aufgabe der Familien, das zu lösen, das eventuell mit einem erhöhten Kindergeld auszugleichen? Sagt mal eure Meinung dazu. Und das ist im Grunde genommen auch die Ergänzung zu meinem letzten Beitrag. Hört endlich auf zu jammern und kümmert euch um eure Situation. Und schaut genau hin, was wollt ihr erreichen, was nicht. Denn wenn ihr das durch staatliche Hilfe nicht bekommt, dann ist die Enttäuschung groß und trotzdem musst du eine Lösung finden. Und so wie ich jetzt bei den Alten das sehe, die Generation der Traditionalisten, wie mein Vater, der ist einfach mit seinen 85 Jahren auf Hilfe angewiesen. Und da wir alle noch berufstätig sind, haben wir uns der Hilfe von außen geholt. Also ich finde wichtig, dass wir mit dem Thema Vereinbarung zwischen Familie und Beruf, Work-Life-Balance, Verantwortung für die ganze Familie, egal ob alt und jung, stark auseinandersetzen müssen. Und wie die Lösung aussieht, kann ich momentan auch noch nicht sagen. Aber die Jungen sagen zum Beispiel, der Staat muss stärker in die Verantwortung für die Familie. Beide Eltern müssen die Chance haben, mit vollem Lohnausgleich ihre Kinder vollumfänglich zu betreuen. Ist das so? Kann der Staat das wirklich leisten? Und die Alten sagen oft, wer sich für eine Familie entscheidet, muss sein Leben dementsprechend planen und einrichten. Familie und Beruf zu verbinden ist Privatsache und kann nicht vom Staat übernommen werden. Und da mal meine Frage an dich. Ich selber war 5 Jahre alleinerziehend und gleichzeitig selbstständige Architektin und Bauleiterin. Und auch ich hätte mir viel mehr Zeit mit meinem Sohn gewünscht, aber ich hatte die Verantwortung, auch für unseren Lebensunterhalt aufzukommen. Ja, also ich bin gespannt auf die Diskussion und ich werde auch beobachten, wie das in den nächsten Jahren weitergeht, politisch weitergeht, wie diese Unterstützung kommt, wie sich vielleicht auch die Rollenverteilung in den Familien verändern. Und da nochmal meine Frage, war früher wirklich alles besser? Oder leben wir zu einer sehr angenehmen Zeit? Geht es uns nicht doch relativ gut, dass wir auch diese Diskussion, will ich Familie oder nicht, wie viele Kinder will ich, wie bekomme ich das mit meinem Partner hin, ob wir nicht so weit sind, dass wir das auch alleine regeln können? Ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Meldet euch, kommt gerne mit mir in den Podcast zu diversen Themen. Ich freue mich. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib mir über die üblichen Kanäle unter www.manuela-kramp.de. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren 1. Mai. Egal, ob du auf einer Demo bist, in Lemgo mach ein Fass auf oder ob du vielleicht ja die ein oder andere Arbeit selbst erledigst, die noch nicht geschafft wurde in der Woche. In dem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Eure Manu, Frau Doktor vom Bau.
Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.